Hey Julia, ich bin's Diana. Und auf vielfachen Wunsch von Hörerinnen habe ich mich ins Thema Ayurveda reingeworfen und mit Dr. Stefania Lorenz gesprochen, die Ayurveda-ÄrztInnen ausbildet und die auch Augenärztin ist. Es gibt also auch ein paar Tipps für, ja, vor allem trockene Augen. Aber erstmal bekommst du hier einen Crashkurs Ayurveda. Das ist wirklich eine Welt für sich. Und natürlich ist ganz viel davon auch nicht durch Studien gesichert. Das will ich dazu sagen. Aber ich fand super spannend, wie der Ayurveda auf die Lebensmittel guckt. Und da zitiere ich jetzt aus dem Vorgespräch mit Frau Dr. Lorenz. Durch die Wechseljahre geht die Harmonie der Doshas verloren. Wenn man die wiederherstellt, sind Wechseljahre überhaupt kein Problem. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Dr. Stefania Lorenz, die Augenärztin mit eigener Praxis in Ingolstadt, ist Mitgesellschafterin der Deutschen Ayurveda-Akademie, wo sie Ayurveda-Ärztinnen und Ärzte ausbildet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lorenz.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich. Wir haben ja lange darauf hingewartet. Ich denke, es ist über ein Jahr hin, dass ich Sie erstmals angeschrieben habe. Sie sind viel in Indien und ich bin einfach nicht ausreichend dran geblieben. Wir haben Mails gekriegt von Leserinnen und ich freue mich wirklich sehr, dass wir das heute machen können. Über Ihr ungewöhnliches Profil, Augenärztin und Ayurveda-Ärztin zu sein, da sprechen wir nachher noch drüber. Ich würde mich jetzt als erstes gerne mal der Lebensmitte zuwenden. Ayurveda, und das kann man ja als Wissen vom Leben übersetzen, blickt ja vollkommen anders auf die Wechseljahre als die Schulmedizin. Wie denn?
Ja, es ist so, dass die Schulmedizin ein relativ schmales Spektrum hat, um sich mit den Wechseljahren zu beschäftigen. Während im Ayurveda praktisch dieser Übergang von der Pitta zur Vata-Zeit ein ganz großes System ist und viele Möglichkeiten bestehen, um dort einzugreifen und Erleichterungen zu schaffen für Patienten, die halt meinen, dass sie damit nicht zurechtkommen.
Okay, Pitta zur Vata-Zeit, ein Übergang haben wir, damit haben wir es zu tun. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal erklären, was Doshas sind und was für ein Übergang da gemeint ist.
Im Ayurveda gibt es drei Doshas. Das eine ist Vata. Das ist ein Dosha, was gebildet wird aus Äther und Luft. Dann gibt es das Pitta-Dosha. Im Pitta-Dosha finden wir Feuer und ein wenig Wasser. Und dann gibt es das Kapha-Dosha, das ist Erde und Wasser. Und diese drei Doshas, die sind in der gesamten Natur vorhanden, also im Universum genauso wie in der kleinsten Zelle und halt auch im Menschen. Und man muss auch bedenken, dass diese Doshas nicht nur im Menschen zu finden sind, sondern auch in der Zeit. Das heißt, unsere Lebensalter sind auch mit diesen Doshas verknüpft. Die Kindheit entspricht praktisch dem Kapha-Dosha, dem Aufbau, dem Strukturwandel hin, dass wir Körpergewebe aufbauen, größer werden und die Strukturen für die nächsten Lebensalter schaffen. Dann kommt der Wandel über die Pubertät in die Pitta-Zeit. Die Pitta-Zeit beinhaltet so in etwa die Zeit zwischen 20 und 45, wo man also aktiv im Berufsleben steht, wo man etwas aufbaut, wo man Power braucht, man sich auch sehr gut artikulieren kann. Das ist die Zeit, die halt dafür da ist, dass wir etwas aufbauen. Und dann kommt die Vata-Zeit, das ist praktisch die Zeit des Alterns und der Weisheit. Und das sollte man mit diesem Übergang von der Zeit der Pitta-Angelegenheiten bis zum Vata, das dauert einige Jahre. Und in diesen Jahren sollten wir uns darauf konzentrieren, was wird uns werden und nicht, was haben wir gehabt.
Das ist aber ja was geschlechtsübergreifend ist, ne? was sie mir
natürlich,
jetzt.
Natürlich, das geht, also es ist nicht nur die Menopause, sondern auch die Andropause, die genau das Gleiche macht, ein wenig Zeit versetzt, aber jeder Mensch gelangt am Ende seines Lebens in die Vata-Zeit.
Das heißt, diese Phase der Hormonschwankungen, ne, die ja vor dieser Phase des natürlichen, sag ich mal, Hormonmangels kommt, dafür hat der Ayurveda keinen Begriff.
Nein, das ist tatsächlich so, dass im Ayurveda die Gesamtsituation immer in Richtung Balance geleitet wird. Das heißt, diese Übergänge, sowohl in der Pubertät als auch in der Menopause oder Andropause, die sind Übergänge, in denen das Gleichgewicht auseinanderfällt und daher kommen Beschwerden. Und im Ayurveda geht es darum, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und das ist ein ganzes System, was dahinter steckt, um dieses Gleichgewicht wieder zu bewirken.
Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, ganz egal, ob jetzt Hormonschwankungen oder was auch immer dahinter stehen, der Ayurveda guckt immer auf dieselbe Art und Weise auf Beschwerden, nämlich wie schaffe ich es, ja, was eigentlich genau, was für ein Gleichgewicht wieder herzustellen, wozwischen?
Ja, es gibt alle drei Doshas im menschlichen Körper auch und die haben eine bestimmte Konstitution. Das heißt, wir kommen mit einer Konstitution auf die Welt. Der eine ist halt mehr Vata betont, der andere mehr Kapha betont, der dritte mehr Pitta betont. Man kann diese Doshas auch sehr an verschiedenen Eigenschaften festmachen. Das Problem ist, dass jeder Mensch mit einer anderen Konstellation auf die Welt kommt. Deshalb ist Ayurveda keine Medizin, die man so nach dem Motto, ich mache dies und dann kommt das heraus, betreiben kann, sondern man muss immer die Individualität betrachten des jeweiligen Patienten. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir als Schulmediziner, wenn wir Ayurveda betreiben, beide Strecken in petto haben. Das heißt, wir können wechseln zwischen dem, was schulmedizinisch vielleicht gemacht werden kann und dem, was man im Ayurveda machen kann. Die Problematik der Doshas ist, dass wir im Laufe des Lebens durch gesellschaftliche, durch familiäre, durch berufliche Probleme aus dem Gleichgewicht geraten und dann eine Konstellation bekommen, dass die Doshas sich so verändern, dass sie nicht mehr unserer Grundstruktur entsprechen. Und in dem Moment reagiert der Körper darauf, der will das natürlich nicht. Und das, was er machen kann, ist, dass er krank wird. Und das gilt es im Ayurveda zu verhindern. Im Ayurveda versuchen wir praktisch die Grundstruktur, die der Patient hat oder hatte, als er auf die Welt kam, möglichst wiederherzustellen. Denn dann kann der Körper sich selbst wieder heilen.
Okay, also es geht immer darum, da einen Einklang herzustellen.
Ja.
Und das, was ich im Leben erlebe, kann dazu führen, dass es Abweichungen gibt zwischen dem, wie ich geboren bin und dem, was sozusagen gerade los ist in mir.
Richtig. Oh. Das ist der Unterschied zwischen Prakriti, das ist halt das, was wir mitbekommen haben, und Vikriti, das ist das, was wir jetzt im Moment haben. Deshalb sind diese Dosha-Tests auch immer nur ein zweischneidiges Schwert. Man findet sehr viele im Internet auch. Man kann das ungefähr so einteilen, wo man sich sieht. Aber diese Dosha-Tests beschreiben meistens nur die Vikriti, also die derzeitige Störung.
Das, was gerade los ist.
Ja, genau.
Okay, und das sind so Online-Tests, wo man alle möglichen Fragen gestellt bekommt, ne? Und dann kriegt man so einen Eindruck. Aber ich glaube, das ist immer noch schwer, sich was drunter vorzustellen. Also bleiben wir mal beim Vata, weil die Lebensmittel davon geprägt ist. Wenn ich jetzt schon als Vata-Typ auf die Welt komme, wie bin ich denn dann?
Wenn ein Vata-Dosha in größerer Form mit mir herumtrage, dann stört mich das, was Vata mir im Leben bringt, nicht ganz so sehr.
Das heißt, ich komme gut durch die Wechseljahre.
Kann man so jetzt nicht sagen, weil es kommt natürlich immer drauf an, jeder Mensch hat ja alle drei Doshas.
Mhm.
Also niemand ist ein reiner Vata-Typ, das gibt's nicht.
Okay.
Jeder Mensch hat drei Doshas, die halt in einer bestimmten Konstellation sind. Aber Leute, die halt ein Vata-Dosha haben, die können zum Beispiel diesen Übergang von der Pitta-Zeit in die Vata-Zeit anders erleben als Leute, die halt Pitta betont oder Kapha betont sind. Und das, was man machen kann, ist, dass man versucht, das Ganze von vornherein zu harmonisieren Und da sollte man eigentlich vor den Wechseljahren beginnen.
Aber ich habe Sie ja gerade unterbrochen. Also wie bin ich, wenn ich ein Vata-Typ bin?
Wenn ich ein Vata-Typ bin, dann bin ich so der Mensch Hans Dampf in allen Gassen. Ich interessiere mich für vieles. Ich bin künstlerisch sehr betucht. Ich bin jemand, der in jede Ecke guckt. Ich bin ein bisschen fahrig. Ich kann Sätze schlecht beenden. Ich bin jemand, der ein relativ schlechtes Gedächtnis hat. Es gibt eine sehr schnelle Auffassungsgabe, aber der Vata-Typ vergisst auch relativ schnell.
Das passt ja zur zweiten Lebenshälfte.
Ja. Ja, natürlich. Mhm. Während der Pitta-Typ, das ist einer, der so geradeaus nach vorne geht, nicht rechts, nicht links guckt. Der sagt, hier stehen die Klaviere, da geht's lang. Der guckt auch nie zurück und klopft sich auf die Schulter nach dem Motto, ach, du bist aber gut gewesen. Sondern der kann immer nur vorwärts gucken. Und der kann auch zum Beispiel schlecht mit anderen Leuten insofern zusammenarbeiten, wenn die eine andere Konstellation haben und nicht mitziehen, dann begreift das der Pitta-Mensch relativ schlecht. Der wird dann sehr schnell ärgerlich und kann also dann auch ungerecht werden beispielsweise. Während der Kapha-Typ, das ist so der mit dem Elefantengedächtnis, wenn der mal was begriffen hat, der vergisst das nie wieder. Also einem Kapha-Typen ans Schienbein zu treten, sollte man füglichst vermeiden, weil der vergisst das nie.
Das sind Kinder, die können sich alles merken.
Ne? Richtig.
Haben Sie vorhin ja gesagt. Ne?
Ja, genau. Mhm. Das sind so die auch etwas behäbigeren Typen, die etwas mehr Struktur haben, also eher das Runde in ihrem Aussehen haben. Während die Pitta-Leute, die sind alle etwas spitz, haben spitzes Kinn und manchmal auch spitze Bemerkungen. Und der Vata-Typ, wie gesagt, der ist eher etwas fahrig, der ist etwas, ja, luftig leicht, wie halt die Elemente, die ihm zugeordnet sind.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und wenn Sie jemanden neu kennenlernen, dann können Sie diese Person auch gleich so ein bisschen zuordnen, ne? So stelle ich mir das vor.
Ja, das kann man eigentlich sofort. Besonders gut kann man es natürlich, wenn man eine Pulsdiagnose macht, weil man da die Prakriti direkt erkennen kann und fühlen kann. Und Patienten sind dann oftmals sehr erstaunt, wenn ich ihnen erzähle, ja, sie waren in der Schule jemand, der in der Ecke gesessen hat und geguckt hat, was die anderen für Blödsinn verzapfen. Sie haben da nie mitgemacht. Dann sind sie immer sehr erstaunt. Oder wenn ich sage, ja, sie sind jemand, Sie müssen nicht unbedingt verreisen. Für Sie reicht das, wenn Sie im Garten sitzen mit einem Glas Wein in der Hand. Das sind Eigenschaften, die eben den unterschiedlichen Doshas zugeordnet werden können und die für manche Patienten dann tatsächlich überraschend sind.
Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Aber es wird ja jetzt nicht jede unserer Hörerinnen zu einer Ayurveda-Ärztin gehen und eine Pulsdiagnose bekommen. Deswegen würde ich gerne noch mal so ein bisschen allgemeiner fragen. Also wenn ich jetzt vermute, ich bin vielleicht vata-lastig, gibt es denn Wechseljahresbeschwerden, die man bestimmten Doshas zuordnet?
Das sollte man so nicht sagen, weil das Hormonsystem ist ja ein ausgleichendes System. Und je nachdem, wie das gestört wird, ergeben sich natürlich verschiedene Dinge. Jemand, der von Haus aus sehr viel Pitta hat, der wird natürlich mit den Pitta-Dingen wie Hitzewallungen und so etwas unter Umständen etwas besser zurechtkommen als jemand, der ein Kapha-Typ ist. Man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel Menschen, die einen etwas stabileren Körperbau haben, dass die besser über diese Hitzewallungen hinwegkommen als jetzt zum Beispiel ganz dünne und schmächtige Vata-Typen.
Und gibt's noch andere Beispiele? Die Hitzewallungen sind da ja immer so besonders präsent im Gespräch über die Wechseljahre. Gibt's noch andere Beschwerden, wo Sie da durchaus ein bisschen eine Zuordnung vornehmen können?
Ja, beispielsweise gibt es ja die Problematik, dass man in den Wechseljahren unter Umständen morgens aufwacht, im Bett sitzt und heult und nicht weiß warum. Diese Depressionen, das ist zum Beispiel eine typische Vata-Problematik, die man dann unter Umständen eben auch behandeln kann mit einfachen Methoden.
Also zur Behandlung möchte ich jetzt natürlich auch kommen und ich würde das gerne am Beispiel der Gelenkbeschwerden machen, die ja auch mit Vata, so viel habe ich mir jetzt angelesen, assoziiert sind und die ja definitiv in der zweiten Lebenshälfte beziehungsweise auch mit den Wechseljahren mehr werden. Ich bin eine Frau, komme zu Ihnen, klage über Gelenkbeschwerden. Kann man das so ein bisschen allgemeiner sagen? Ich weiß, es gibt ganze Ayurveda-Kuren für Gelenkbeschwerden, die sicherlich auch schwerpunktmäßig von mittelalten Frauen besucht werden. Aber also wenn ich jetzt Sie erstmals aufsuche, wie ist Ihr Vorgehen?
Ja, also ich bin ja nun Ayurveda-Arzt und ich mache diese Pulsdiagnostik, um erstmal zu sehen, wo kommt der Patient her? Was hat er jetzt im Moment für Beschwerden? Und dann sehe ich, welche die Störungen im Moment sind. Meistens sind es natürlich Vata-Störungen, weil unsere Gesellschaft einfach dafür sorgt, dass wir Vata aufbauen ohne Ende.
Warum?
Ja, durch den Stress, den wir erzeugen im Berufsleben, das ist etwas, was unsere Gesellschaft leider für uns nicht tut, dass sie uns Gelassenheit gibt.
Und Vata ist praktisch dieses Ätherische, das ist so ein bisschen was
Angespanntes. Ja, das Leichte, das Trockene, das Kalte. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie der Winter ist. Mhm. Krachendes Eis, das ist Vata pur, ja. Und das ist etwas, was wir eigentlich ja nicht haben wollen und was wir reduzieren sollten. Also das Dosha, was überschießend ist und was nicht zu dem gehört, was der Mensch eigentlich haben müsste, das sollten wir regulieren. Das ist bei jedem Menschen anders. Bei dem einen ist das Pitta eher zu regulieren, beim anderen das Vata, beim dritten das Kapha. Das kommt immer drauf an.
Wobei ich habe Sie jetzt schon so verstanden, dass Vata ganz besonders häufig sich ansammelt.
Ja, im europäischen Raum auf jeden Fall. Das ist also leider Gottes ein gesellschaftliches Problem.
Na dann ist es doch auch für alle jetzt besonders interessant. Also wie reguliere ich mein Vata? Kann man das so sagen für jede Patientin?
Also um Vata zu reduzieren, gibt es natürlich verschiedene Systeme, die man machen kann. Eins, was ganz wunderbar funktioniert, ist Meditation. Mhm. Die transzendentale Meditation, die ich betreibe, ist besonders effektiv. Da gibt es auch etliche Studien drüber, dass die gut funktioniert. Besonders wenn es also um Herzbeschwerden oder Bluthochdruck gibt, was ja beispielsweise eben auch die Vata-Problematik symbolisiert. Und man kann damit eine ganze Masse erreichen, indem man sozusagen sein System herunterfährt. Im Moment ist es so, dass im Internet auch viele Tipps existieren, die darauf ausgerichtet sind, dass man eben den Parasympathikus stärken soll gegenüber dem Sympathikus. Das ist genau das, was halt wir auch im Ayurveda machen, dass wir eben Ruhe ins System bringen. Wenn ich beispielsweise morgens im Bett sitze und heule und nicht weiß warum, dann hilft es beispielsweise, wenn ich den Gegenspieler zum Vata, also zu diesem trockenen, krachigen einnehme und das ist zum Beispiel Ghee, also dieses ayurvedische Butterfett. Das kann man notfallmäßig einfach ein bisschen warm machen und trinken und dann geht's einem schlagartig besser.
Geklärtes Butterfett,
ja.
Bisschen warm machen, ich nehme an eher im Kochtopf. Als in der Mikrowelle? Oder unterscheidet der Ayurveda?
Mikrowelle ist ganz schlecht, ja.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Weil unser Gespräch erinnert mich schon, oder auch in der Vorbereitung, ich finde schon erstaunlich, welche Parallelen es zwischen der TCM und dem Ayurveda gibt. Also auch die Temperatur dessen, was man isst, der Zeitpunkt, wann man isst, da kommen wir vielleicht noch drauf. Und überhaupt die Pulsdiagnose ja zum Beispiel auch. Und auch dieses, dass man sagt, Bewegung, Ernährung, Meditation, das im Ayurveda ist es ja das Yoga, beim TCM ist es das Qigong und so weiter.
Ja, die Parallelen zwischen der TCM und dem Ayurveda sind natürlich da. Die Problematik ist ja, dass wir auch in Europa solche Systeme hatten. Zum Beispiel Hildegard von Bingen hat im Prinzip reines Ayurveda betrieben. Das hieß nicht so, aber wenn man sich das anschaut, was sie gemacht hat, dann hat sie ayurvedisch gehandelt. Und auch Hippokrates, dessen Eid wir als Ärzte schwören, er hat gesagt, lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein, eure Heilmittel eure Nahrungsmittel.
Und Hildegard von Bingen, inwiefern hat die ayurvedisch gehandelt?
Ja, die hat zum Beispiel Therapien mit Edelsteinen gemacht, die hat sich sehr mit Kräutertherapien beschäftigt. Im Ayurveda ist es ja auch so, man soll ja nicht unbedingt irgendetwas Exotisches machen, sondern das aus der Natur nehmen, was um einen herum ist.
Das sind ja sicher die indischen Gewürze, ne, im Falle von uns.
Ja, natürlich, die wirken natürlich sehr gut. Die sind auch über Jahrtausende ausprobiert worden. Insofern ist es einfacher, da etwas zu nehmen wie Shatavari oder so etwas. Aber wir können auch mit europäischen Pflanzen arbeiten. Also es ist nicht so, dass wir unbedingt indische Dinge benötigen, sondern wir haben auch in unserem eigenen Garten Dinge, die da wachsen. Und es ist sehr erstaunlich, dass der Garten, der einem gehört, dass der Kräuter hervorbringt, die man gerade braucht.
Sagen Sie mal ein Beispiel bitte. Was kann ich mir da vorstellen?
Ja, ich hatte mal ein Problem mit der Leber ein bisschen, erhöhte Leberwerte und mein ganzer Garten war voller Leberblümchen.
Ja, wirklich? Und ja. Die haben Sie dann auch therapeutisch genutzt, oder?
Ja, ja. Und seitdem das alles wieder in Ordnung ist, finde ich kein Leberblümchen mehr.
Tja, was machen dann die Menschen, die keinen Garten haben?
Ja, das ist natürlich ein Problem, denn der Garten wäre auch eine Möglichkeit, um Harmonie zu schaffen. Wenn man keinen Garten hat, dann muss man sehen, dass man in einen Park oder in einen Wald geht, dass man dort seine Kräfte herausschöpft.
Also Harmonie schaffen im Sinne von, dass es auch innerhalb des Ayurvedas gut tut, in die Natur zu gehen.
Ja, natürlich. Mm. Der Mensch ist Natur und die Natur ist Natur. Also wir hängen zusammen.
Ja, sicherlich auch etwas, wo die durchschnittliche Mittelalterfrau sich verbinden kann. Das finde ich schon so auffällig, wie das zunimmt, diese Freude an der Natur und auch am Garten, wenn man denn Gärtner
ja, das ist tatsächlich so, weil der Übergang in der Menopause von der Schaffenszeit, wo man Kinder betreut und Beruf und dieses und jenes, geht ja in die Vata-Zeit und die Vata-Zeit ist halt die spirituelle Zeit. Und diesen Übergang, den sollte man vielleicht doch etwas mehr beachten. Es ist nicht so, dass man etwas verliert mit der Menopause, sondern man verändert sich in eine andere Richtung und in eine schöne Richtung, muss ich sagen. Das, was in der Menopause natürlich wegfällt, ist das, was wir in unserer fruchtbaren Zeit haben, nämlich, dass wir die monatliche Blutung haben. Die sorgt dafür, dass wir sozusagen ein Mini-Panchakarma jeden Monat haben als Frauen.
Das ist eine Reinigung. Mhm.
Ja, also praktisch eine Reinigungstherapie, die die Natur uns sozusagen von alleine macht. Und in der Menopause verringert sich das und wird dann irgendwann aufhören. Und deshalb müssen wir dann sehen, dass wir Reinigungstherapien schaffen, die uns genau die Gifte, die wir aufgenommen haben, wieder aus dem Körper herausschleusen.
Das ist jetzt so ein allgemeinerer Tipp, ne? Überhaupt für Frauen oder Menschen in dieser Lebensphase.
Ja, und wenn man das begreift, ne? Dass man also diese natürliche Reinigung nicht mehr hat und die aber ersetzen kann mit bestimmten Maßnahmen, die gar nicht mal so großartig schlimm sein müssen. Ich meine, die Königsdisziplin ist nach wie vor das Panchakarma, nicht? Und da sollte man dann mal 3 Wochen sich gönnen, aber man kann auch tagtäglich etwas machen, indem man beispielsweise heißes Wasser trinkt.
Inwiefern ist das reinigend?
Das heiße Wasser ist deshalb reinigend, wenn man das 10 Minuten kochen lässt, sprudelnd im Topf, dann verändern sich die Cluster. Das ist auch elektronenmikroskopisch nachgewiesen, dass das Wasser seine innere Bindung verliert und damit flüssiger wird. Und damit auch in die Zelle eindringen kann, um Giftstoffe herauszulösen. Heißes Wasser ist auch besser verdaubar als kaltes Wasser. Und wenn man das zum Beispiel als Grundtherapie macht, dass man heißes Wasser trinkt, über den Tag verteilt vielleicht so 1,5 Liter, dann hat man schon eine ganze Masse an Grundreinigung gemacht.
Das ist sicherlich eins von den Dingen, die sie meinen, als sie zu mir im Vorgespräch gesagt hat, man kann mit ganz einfachen Sachen viel erreichen. Jetzt im Sinne der Vata-Regulierung, weil das, darum geht's ja hauptsächlich in dieser Lebensphase. Was sind andere einfache Maßnahmen, an die sie gedacht haben?
Ja, wenn man zum Beispiel sehr viel mit Hitzewallungen zu tun hat, dann sind kühlende Getränke, beispielsweise kann man mit Aloe Vera arbeiten, mit Gurkenwasser und was auch besonders gut hilft, ist Rosenwasser. Also ich empfehle immer so 2-3 Esslöffel Rosenwasser auf 1 Liter Wasser und das über den Tag trinken. Das hilft hervorragend gegen alles, was mit Pitta-Überschuss zu tun hat.
Aber wir reden ja von Vata-Überschuss, oder nicht?
Nein, in der Menopause ist erstmal das Pitta, was wir nicht mehr losbekommen, das Hauptproblem.
Ah, okay.
Und daher, das Pitta macht ja auch diese Hitzewallungen. Und deshalb muss man schauen, dass man also kühlende Dinge zu sich nimmt, dass man eben auch versucht, mit dem Essen so zu arbeiten, dass man möglichst nur eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmt, weil das Akne abnimmt in der Menopause. Das heißt, die Verdauungskraft wird weniger. Und dem sollte man Rechnung tragen, indem man halt sich einfach nicht mehr so voll futtert.
Aber nur eine Mahlzeit am Tag, das kann ja nicht gesund sein.
Das meinen viele Leute, das stimmt aber nicht. Denn das Akne ist in der Zeit zwischen 10 und 2 am höchsten. Das heißt, das Verdauungsfeuer brennt zwischen 10 und 2. Und wenn wir in dieser Zeit ordentlich essen,
Uhrzeit meinst du jetzt?
Wenn wir jetzt in dieser Zeit ordentlich essen, dann können wir alles, was wir essen, hervorragend verdauen. Unser Hauptproblem ist, dass wir zu viel essen und zu oft essen. Das heißt, die Verdauung, die ja normalerweise mindestens 3 bis 6 Stunden dauert, die wird immer wieder unterbrochen. Und wenn die unterbrochen wird, dann bleiben Schlackenstoffe liegen. Und diese Schlackenstoffe, die machen uns Beschwerden und die müssen wir wieder ausleiten.
Und Sie essen nur zwischen 10 und 2 Uhr?
Hauptsächlich ja. Wenn ich abends nochmal Hunger habe, dann trinke ich irgendetwas oder esse vielleicht mal eine Suppe oder so etwas.
Okay, also es ist wirklich ein ganzes System. Sie haben ja zu mir auch im Vorgespräch gesagt, dass es auch Ayurveda, Physio und Psychotherapie gibt und sogar Operationen. Also es ist wirklich ganz, ganz umfassend. Und ich glaube, man kann monatelang nur über Ayurveda lesen.
Das reicht nicht. Es müssten Jahre sein.
Ja, Sie sind schon seit Jahrzehnten dabei. Auf Ihrer Homepage steht, dass Sie schon in der DDR sich mit Komplementärmedizin beschäftigt haben.
Ja.
Da waren es unterschiedliche Methoden. Dann kam der Ayurveda zu Ihnen und ist geblieben, ne?
Ja. Also es war so, dass ich lange Zeit TCM gemacht habe, ich akupunktiere auch und es fehlte mir da immer was. Ich musste da immer irgendetwas auswendig lernen und das hat mir nicht gepasst, weil mir klar war, dass der Mensch ein System ist, was absolut logisch funktioniert. Und im Ayurveda habe ich dann mit diesem dritten Dosha sozusagen den Knackpunkt gefunden. Damit wurde alles, ja klar, muss so sein, weil.
Wie, hat die TCM nur 2 Doshas? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, in der Hauptsache gibt es ja Yin und Yang.
Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Okay.
Die entsprechen faktisch dem Vata und dem Kapha. Und das Zwischenteil fehlt. Und das ist das dritte Dosha, dieses heiße Dosha, das Pitta-Dosha. Was also im Ayurveda dann dazu führt, dass alles richtig erklärbar ist. Wobei ich nicht sagen will, dass im TCM irgendetwas fehlt. Aber für mich war es so, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Erklärung dafür. Wenn ich etwas lernen muss, das ist mir nichts.
Und das hat dann für Sie alles zusammengepasst, ne?
Das hat für mich zusammengepasst und das hat mir auch selbst das Leben gerettet.
Inwiefern? Also das, Ihre persönliche Geschichte?
Ja, ich habe eine sehr schwere Erkrankung. Das nennt sich Lupus erythematodes und der ist bei mir ein sogenannter Organlupus. Das heißt, es gehen die inneren Organe kaputt, also nicht nur die Gelenke, sondern die inneren Organe.
Das ist eine Autoimmunkrankheit, ne?
Das ist, gehört zum rheumatischen Formenkreis im weitesten Sinne. Und ja, da war es so, als ich in die Menopause kam mit 43, standen 4 Kollegen um mein Bett herum und haben gesagt, wir können leider nichts mehr für Sie tun.
Oh, das tut mir leid. Und dann haben Sie sich selbst geholfen.
Dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal, was Ayurveda kann. Und wie man sieht, ich sitze heute hier und erfreue mich einer relativ guten Gesundheit. Und ja, die Kollegen, die dann gesagt haben, ja, wenn sie einen Lupus haben, dann leben sie 10 Jahre kürzer. Da habe ich nur gesagt, oh, so ein Mist. Jetzt werde ich nicht mehr 120, sondern nur noch 110.
Und darf ich fragen, wie alt sind Sie jetzt?
Ich bin 72, ja.
Und Sie haben eben gesagt, einigermaßen guter Gesundheit. Das freut mich. Also Ayurveda, finde ich, ist deswegen gerade heute eine interessante Methode, weil die funktionelle Medizin ja so im Kommen ist, ne? Also man kann auch sagen, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, Optimierungsmedizin, ne? Die sozusagen daherkommt und sagt, wir stellen viel zu spät Diagnosen, wir müssen viel früher gucken, was im Blut los ist und daraus herleiten, wie man massive gesundheitliche Probleme gar nicht erst entstehen lässt. Und der Ayurveda geht ja auf eine Art ähnlich ran. Also Sie haben im Vorgespräch ja auch zu mir gesagt, die meisten Leute kommen viel zu spät, nämlich wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und idealerweise würde man im Ayurveda sozusagen kommen, bevor die Beschwerden entstehen. Das haben Sie ja, ich glaube, Sie haben es vorhin auch schon mal fallen lassen im Gespräch. Wäre das so ein Rat, den Sie allen Hörerinnen geben wollten, dass wenn man sich dann mit Hilfe des Ayurveda durch die Wechselzeit begeben will, dass man dann im Idealfall schon kommt, bevor irgendwas wirklich doof ist?
Das wäre eine wirklich tolle Idee, weil der Ayurveda eigentlich Präventionsmedizin ist. Das heißt, wir können eingreifen, wenn noch gar keine Symptome da sind. Es gibt im Ayurveda 6 Stadien der Krankheitsentwicklung und die Schulmedizin merkt erst im 4. Stadium, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir können aber mit der Pulsdiagnostik das viel eher feststellen und können viel eher regulierend eingreifen und können damit tatsächlich auch Erkrankungen verhindern oder eben auch Wechseljahresbeschwerden vermindern, sodass der Mensch dann wirklich gut durch die Wechseljahre kommt. Mhm. Das ist ein großer Vorteil, dass wir eben diese Möglichkeiten haben. Natürlich sind wir auch mit den anderen integrativen Medizinkollegen in Verbindung. Wir haben jetzt einen Kongress in Berlin, einen Ayurveda-Kongress, wo auch Kollegen aus der integrativen Medizin Vorträge halten, selbstverständlich, weil uns das genauso betrifft.
Was meinen Sie jetzt mit integrativer Medizin und was betrifft Sie?
Ja, zum Beispiel die Problematik der Nahrungsergänzungsmittel oder die Diagnostik, die halt präventiv eingesetzt werden kann, Herzfrequenzvariationen oder solche Dinge. Das haben wir auf jeden Fall mit auf dem Schirm. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Ayurveda eine alte Medizin ist, die entwickelt sich ja weiter. Nur viele Dinge, ich habe vor 20 Jahren gesagt, ich arbeite mit Kurkuma. Da hat jeder gesagt, ach, du mit deinem Kurkuma. Mm. Und was ist heute? Heute rennt jeder in die Apotheke und holt sich Kurkuma-Kapseln. Mm. Wobei ja. Ich sagen muss, das ist natürlich unsinnig, denn Kurkuma gehört auf die Zunge, damit es wirken kann.
Wegen der schlechten Bioverfügbarkeit, ne? Das
Richtig.
Klingelt irgendwie gerade.
Ja, ja, genau.
Gibt es noch andere Bereiche, wo Sie sagen, da gibt es eine Überschneidung zwischen unserem modernen Verständnis von funktioneller Medizin und dem Ayurveda?
Es gibt ganz, ganz viele Überschneidungen, einfach weil auch die funktionelle Medizin ja mit Dingen arbeitet, die wir ja genauso benutzen. Wir arbeiten mit Pflanzen, die beispielsweise östrogenwirksam sind. Wir arbeiten, um jetzt auch mal zur Schulmedizin einen Bogen zu schließen, wir brauchen nicht unbedingt jetzt eine Östrogenpille zu nehmen, wenn wir zum Beispiel mit Shatavari arbeiten, wenn wir mit ayurvedischen Pflanzenkombinationen vor allen Dingen arbeiten, dann können wir vieles erreichen, ohne dass wir jetzt künstlich hergestellte Hormone nehmen müssen. Mhm. In der TCM werden ja auch mit den Sojaprodukten Östrogene im Körper hergestellt, nicht wahr? Also das sind Dinge, die man benutzen kann und die auch benutzt werden seit Jahrtausenden. Und die integrative Medizin arbeitet natürlich an manchen Stellen punktuell, aber warum soll man die Punkte nicht benutzen?
Na klar. Und sagen Sie, ich würde gerne noch mal so ein bisschen konkreter über Behandlungstipps und vielleicht auch so Ayurveda-Rituale, also wirklich Dinge sprechen, mit denen sich jede Frau in den Wechseljahren einfach gut tun kann, weil wir eben diesen Shift hin zu viel oder zu viel Vata haben. Gibt es da noch was, wo Sie sagen, ach, das sollte wirklich jede Frau mal ausprobieren, das tut gut?
Ganz wichtig finde ich, dass wir das Dinacharya beachten. Und zwar ist das die Rituale, die man am Tag vollführt. Das heißt, aufstehen, Zähne putzen, vielleicht den Körper einölen, dann unter die Dusche gehen. Der Trick dabei ist, wenn ich mich erst einöle, und zwar mit viel Liebe, und dann unter die Dusche gehe, dann zieht das Öl in die Haut und nicht das Wasser. Und ich mache mir meine Sachen nicht schmutzig. Dann ist es wichtig, dass wir zum Beispiel unsere Zähne beachten. Da gibt es also auch Rituale, die Zunge zu reinigen.
Mit so einem Zungenschaber?
Mit so einem Zungenschaber, genau. Und dass wir versuchen, auch mit Zahnöl dieses Öl ziehen zu machen. Wenn man das zum Beispiel mit Kokosöl macht, dann bekommt man auch relativ weiße Zähne. Also das sind Dinge, die Gesundheit insgesamt fördern. Und dass man insgesamt versucht, Ruhe in den Tag zu bringen. Nicht versuchen, noch eine halbe Stunde länger liegen zu bleiben, sondern aufstehen in der Früh, mit einem Lächeln aufstehen. Das ist ganz wichtig, denn die Muskulatur, die man braucht, um zu lächeln, die sorgt dafür, dass auch die Stimmung gehoben wird. Das ist ein Kreislauf, den man machen kann. Man sollte sich auch mit Klängen beschäftigen, mit wirklich schönen Sachen, nicht unbedingt Rockmusik, sondern dass man eben vielleicht in der Früh Mantras hört oder so etwas. Das sind Dinge, die kann man einbauen in seinen täglichen Aufstehrhythmus. Man kann sehen, dass man vielleicht wirklich sieht, und das ist schwierig für viele im Berufsleben, dass man wirklich mittags die Hauptmahlzeit zu sich nimmt, dass man nicht unregelmäßig isst, dass man versucht auch, möglichst Dinge zu vermeiden, wie zum Beispiel Rohkost. Wenn Rohkost, dann mittags essen, aber niemals abends. Das weiß inzwischen auch die Schulmedizin, dass das nicht funktioniert. Man sollte auch sehen, dass man abends nicht unbedingt eiweißreiche Kost isst, also zumindest tierisches Eiweiß. Man sollte sehen, dass man abends warm und flüssig isst, wenn man etwas essen will. Dann unterstützt das Akne, also die Verdauungskräfte, und kann dazu führen, dass man eben dann eher Giftstoffe und Schlackenstoffe abbauen kann. Und am Abend ist das Problem, dass man möglichst sehen sollte, gegen 10 ins Bett zu gehen, weil gegen Ende der Kafferzeit schläft man ein. Das sind die Leute, die vom Fernseher einschlafen.
Ach, das kenne ich.
Leider ist es so, dass die Spielfilme alle nicht ayurvedisch eingerichtet sind, weil die gehen immer bis nach 10.
Häufig. Mhm.
Genau, und das ist das Problem, weil wir dann aufwachen müssen, um ins Bett zu gehen. Und dann kommen wir nicht mehr zur Ruhe. Das heißt, vor 10 ins Bett und vor 6 aufstehen. So wie es früher war, mit den Hühnern ins Bett und mit den Hühnern wieder aufstehen. Unsere Altvorderen haben das ja nicht verkehrt gemacht. Leider ist eben in unserer Gesellschaft das alles ein bisschen umgeschichtet worden und damit der Stress und das Vata zu hoch gefahren.
Naja, ich finde immer, also nicht, weil unsere Vorfahren das so gemacht haben, ist es ja automatisch gut. Das ist immer mein Gefühl dazu, ne? Aber ich finde es immer gut, sich das mal so anzuhören, um da nochmal abzugleichen, ob da für einen ganz persönlich vielleicht doch irgendwo was liegt, was man mal ausprobiert und dann für sich feststellt, ja, das tut mir eigentlich wirklich gut und damit fühle ich mich besser, als wenn ich so mache, wie ich es immer gemacht habe oder wie es vielleicht auch mein Leben mit den schulpflichtigen Kindern und so weiter von mir verlangt hat. Also es gibt ja Veränderungen, die mit der Lebensmitte ins Leben einer Frau kommen. Ich wollte Sie jetzt aber, weil wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Erstens wollte ich Sie nochmal nach Hormonen fragen. Ne? Das Schöne am Ayurveda ist ja, dass er sich super kombinieren lässt mit der Schulmedizin. Und Sie haben zu mir gesagt, Hormone gar kein Problem. Da wem, welcher Frau würden Sie denn eine Hormontherapie verordnen? Also macht sie das dann erst in dem Moment, wo sie mit den Ayurveda-Ritualen, mit den Kräutern, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, mit den Ölgüssen, mit dem Yoga und allen Behandlungsmöglichkeiten des Ayurvedas nicht weitergekommen sind? Oder wie ist Ihr Blick darauf?
Ja, also erst würde ich auf jeden Fall es versuchen, mit ayurvedischen Mitteln zu machen. Und das funktioniert auch in den häufigsten Fällen. Wenn es gar nicht geht, ist es natürlich auch möglich, Hormone zu geben, die halt in der Schulmedizin hergestellt werden. Meistens ist es so, dass halt Menschen nicht in der Lage sind, die Rituale einzuhalten und dass Menschen auch nicht willens sind, verschiedene Dinge in ihrem Leben zu ändern. Denn wenn ich Ayurveda mache, muss ich mein Leben ändern. Ich muss etwas für mich tun. Das ist ganz wichtig. Aber viele sehen das nicht ein. Viele lassen sich von außen treiben. Und dann bleibt ihnen natürlich nichts anderes übrig, als auf die Hormontherapie der Schulmedizin zurückzugreifen. Aber man kann es auch anders machen. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Wechseljahresbeschwerden in den Griff zu bekommen,
individuelle
Schlafstörungen in den Griff zu bekommen, alles individuell praktisch zu regeln.
Also es ist ja immer, wie individuell oder wie gut kann man Tipps geben, wenn die Basis einer Heilmethode ist oder eines Medizinsystems ist, die Individualität der einzelnen Person. Aber weil Sie jetzt das Stichwort Schlafstörung auch nochmal gebracht haben, gibt's da was? Also früh ins Bett gehen ist sicherlich immer eine gute Idee bei Schlafstörungen, weil man einfach ein paar Stunden wach liegen kann und dann nochmal schlafen kann, bevor man aufstehen muss. Gibt's da etwas, was Sie all unseren Hörerinnen vielleicht gerne nochmal mitgeben wollen würden?
Ja, also wichtig ist, dass man sich am Abend nicht unbedingt mit irgendwelchen Informationen vollstopft. Mhm. Das heißt, man sollte, wie gesagt, den Fernseher möglichst nicht benutzen.
Das Handy.
Man sollte auch nicht ins Bett gehen und lesen.
Ach ja.
Das Lesen sollte man machen, bevor man ins Bett geht.
Das ist doch, glaube ich, ein sehr gängiges Ritual, dass man erstmal nochmal ein paar Seiten im Buch liest und es dann beiseite legt.
Richtig. Aber wenn, dann vielleicht Gedichte lesen oder so etwas. Aber
kein Thriller.
Ich würde also nicht bevorzugen, irgendwelche schwierigen Romane oder irgendwelche Fachliteratur im Bett zu lesen. Das ist also etwas, was dann dafür sorgt, dass man zum Beispiel Einschlafstörungen bekommt. Im Ayurveda gibt es ja drei Arten von Schlafstörungen im Gegensatz zur Schulmedizin. Wir haben also Vata, Pitta und Kapha-Schlafstörungen. Die Vata-Schlafstörungen, das sind die, wo der Mensch nicht zum Einschlafen kommt. Pitta-Schlafstörungen sind die Durchschlafstörungen. Und Kapha-Schlafstörungen sind die, wo man zu tief schläft und praktisch kaum noch REM-Schlaf hat und damit nicht erholsam schläft. Mhm. Das muss man auch nochmal dann unterscheiden. Aber so generell gesagt, ist ein Spaziergang am Abend, einfach den Blick in die Gärten zu haben, zu sehen, oh, es blüht hier und wunderbar, da habe ich einen Schmetterling gesehen und so etwas. Das ist auf jeden Fall sehr viel besser. Und dass man vielleicht am Abend auch eine beruhigende Musik hört, das ist auch etwas, was schlaffördernd ist. Es gibt in der heutigen Zeit also wirklich genügend Möglichkeiten, um Mantren oder Musikstücke zu hören, die also eine Schlafförderung bewirken können. Und das sollte man bevorzugen gegenüber dem Krimi am Abend.
Ja, der Psycho-Thriller, das wäre auch wirklich gar nichts für mich. Frau Dr. Lorenz, ich habe ja lange nach Ihnen gesucht als Gesprächspartnerin und dann bin ich über die Fachgesellschaft gegangen und Sie wurden mir vorgestellt als Ayurveda- und Augenärztin, war ich überrascht. Sie arbeiten aber ganz überwiegend als Ayurveda-Ärztin inzwischen.
Ja.
Sie bieten aber immer noch eine ayurvedische Augensprechstunde an. Wen adressieren Sie da?
Ja, es gibt also einige Patienten, die halt explizit auch von weit her kommen, weil ich halt diese Kombination Ayurveda und Augenarzt habe. Es ist so, dass verschiedene Dinge am Auge mit der Schulmedizin nicht so gut behebbar sind. Und da ist zum Beispiel eins auch ein Vata-Problem, um da wieder zum Thema zu kommen. Das trockene Auge ist ein großes Problem unserer Zeit. Einfach stressbedingt, durch Bildschirme bedingt etc. pp.
Auch eine Wechseljahresbeschwerde.
Natürlich.
Da gibt's auch eine Meno an mich Folge davon.
Und das kommt sehr, sehr häufig vor. Und oft kommen eben Patienten und sagen, ja, jetzt habe ich also die Tropfen und jene Tropfen und die Salbe und das ausprobiert und es funktioniert alles nicht und ich habe rote Augen und es tränt und es macht und es tut und ich fühle mich nicht wohl und dann habe ich auch noch eine schlechte Sicht und dann hilft die Brille nicht. Und diese Menschen sind dann eigentlich immer ganz froh, wenn ich ihnen ein paar ayurvedische Tipps geben kann. Und wenn sie dann beispielsweise mit Rosenwasserpads arbeiten können oder auch mit Ghee im Auge.
Ghee im Auge?
Ja, man kann also Ghee ins Auge geben. Ich mache das so, dass ich das mehrmals filtere, damit es also wirklich keine Schwebstoffe mehr drin hat. Und dann am Abend die Unterlidkanten sozusagen mit Ghee eincreme. Über Nacht verteilt sich dann das Ghee im Auge. Das hat folgenden Vorteil. Einmal wird die Oberfläche der Hornhaut nicht mit dem Lid verkleben über Nacht, weil die Tränenproduktion in der Nacht auf Null geht, weil es halt geschmiert wird. Und zum anderen ist es so, dass Ghee entzündungshemmend wirkt. Und das ist also auch ein Vorteil, den man dabei gleich mitnehmen kann. Und es ist auch so, dass keine Bakterien dann sich ansammeln können. Und diese drei Dinge, die sind, glaube ich, sehr von Vorteil, indem man einfach abends die Unterlidkante mit Ghee eincremt und dann ins Bett sich legt und schläft. Und viele Leute haben damit tatsächlich ihre trockenen Augen in den Griff bekommen.
Aber also nur nochmal zur Sicherheit, das ist dann nicht das Ghee, was man im Bioladen kauft, sondern das ist dann ein weiter gereinigtes Ghee. Also weil am Auge hat man ja immer so diese mikrobielle, wobei Ghee müsste wasserfrei sein, ne? Insofern
ja, genau.
Ist das ja konserviert, wenn man so will, ne?
Ghee konserviert sich von alleine. Das beste Ghee ist 100-jähriges Ghee. Das wird mit Gold aufgewogen. Ich habe leider keins, weil bei mir ist es immer vorher alle. Aber Ghee ist tatsächlich das Gold des Ayurveda. Und man kann damit sehr, sehr viel bewirken, nicht nur an den Augen, also man kann auch die anderen Schleimhäute damit behandeln. Wenn man also Scheidentrockenheit hat oder so etwas, macht sich Ghee auch hervorragend.
Also das ist. Kann ich das aus dem Bioladen in die Augen tun? Würden Sie das wirklich machen?
Das kann man machen. Also wie gesagt, ich mache es nochmal warm und filtere es einfach noch ein, zweimal, damit wirklich nichts mehr drin ist. Normalerweise müsste es so rein sein, dass Sie es auch so ins Auge tun können. Es wäre höchstens so, wenn Sie das Gefühl haben, dass es brennt, dann sollte man es einfach nochmal warm machen und durch einen Filter gießen.
Und wenn Sie sagen Filter, meinen Sie dann Kaffeefilter oder?
Teefilter nehme ich meistens, ja.
Ah ja, ja. Sehen Sie, jetzt haben wir noch einen Augentipp hier.
ja.
Von der Augenärztin. Super.
ja.
Frau Dr. Lorenz, also wirklich ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Gibt es noch irgendwas, das Sie vielleicht noch auf dem Herzen haben, was Sie gerne sagen möchten?
Ja, keine Angst vor den Wechseljahren. Es ist nur ein Übergang.
Mhm.
Es ist keine Krankheit. Und es ist etwas, was man regulieren kann. Und wenn man einige Dinge beachtet, indem man versucht, auch sich selbst ein wenig zu beobachten, dann kann man ganz, ganz viel erreichen.
Das nehme ich jetzt sehr gern als Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Lorenz, dass Sie bei Mino an mich waren. Alles Gute für Sie.
Danke ebenfalls. Tschüss.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.